Science is interesting. If you don't agree, science is interesting. If you don't agree, you can fuck off.
Herzlich willkommen bei Biophon, dem Podcast für die großen und kleinen Geschichten aus Biowissenschaft und Forschung. Wir haben es uns hier zur Aufgabe gemacht, die Faktenschnipsel zusammenzukehren und sie mit dem dahinterliegenden Grundwissen zu verbinden. Und wir, das sind auch in dieser Folge einmal ich, Clara und...
Und ich, Erik. Herzlich willkommen.
Hallo, hallo.
Folge Nummer 24. So weit sind wir schon, fast die 25. So langsam müssen wir uns Gedanken machen über eine Special-Folge, ne?
Ja, genau. Also Folge 25 wird wahrscheinlich nicht die Special-Folge, aber wir haben quasi am 1. Januar 2021 die erste Folge hochgeladen und haben uns überlegt, wir machen so eine Silvester-Sonderfolge am 30. Dezember 2021.
Am 31. Dezember.
Ja, genau, meine ich ja. Also am letzten Tag des Jahres einfach.
Weil passenderweise die ersten beiden Folgen haben wir am ersten Tag des Jahres hochgeladen und der letzte Tag des Jahres ist ein Freitag.
Genau, das passt dann nämlich perfekt.
Das könnte ja gar nicht besser sein.
Ja, so ist es. Wir müssen uns nur noch überlegen, was wir Tolles machen an dieser Spezialfolge, aber da fällt uns bestimmt noch was ein, denke ich.
Vielleicht machen wir so eine, einfach so eine Behind-the-Scenes-Folge.
Ja, mal schauen. Also wir müssen noch ein bisschen... in uns gehen und uns überlegen, ob das genug Leute interessiert. Weiß ich nicht, ob wir schon so entsprechend groß genug sind. Aber irgendwas Cooles denken wir uns auf jeden Fall aus. Unsere 10er-Folge damals war ja eigentlich auch ganz gut rezipiert.
Ja, das stimmt. Ja. Also wir müssen mal schauen, im derzeitigen Rhythmus ist der 31. kein Biophon-Freitag.
Ja, genau. Deshalb ja eine Sonderfolge. Das ist eigentlich
genau, das kommt vielleicht eine zusätzliche Folge.
Genau, das ist eigentlich so ein folgenloser Freitag und da könnte man dann was Spezielles machen. Ja, genau. Mal gucken. Also wahrscheinlich lernen wir am besten einfach mal eine Flasche Wein und denken drüber nach, was wir tun wollen.
Richtig.
Und dann fällt uns
das
bestimmt was ein. Gut.
Klingt nach einem guten Plan.
Sehr schön. Ja, also Folge Nummer 24 haben wir heute. Folge Nummer 23, das war die letzte, das war meine Folge, Erik. Und deshalb fällt mir jetzt die Aufgabe zu, dich zu fragen, hast du denn schön aufgepasst und kannst dich noch daran erinnern, was ich da erzählt habe?
Du hast uns in der letzten Folge ein in Anführungszeichen dem Leben nahestehendes, komplexes biologisches Gebilde näher gebracht, dem Corona, was die Pandemiehäufigkeit angeht, nicht wirklich das Wasser reichen kann, nämlich den Influenza-Virus oder das Influenza-Virus. Wir haben gelernt, was das ist, wie das funktioniert und warum die Influenza auslösen, die Erkrankung und was man dagegen tun kann.
Sehr schön. Vielen Dank für diese Zusammenfassung. Genau das haben wir besprochen. Und Impfen ist ja gerade mal wieder ein richtig hochaktuelles Thema, Grippe auch. Also falls ihr euch das nochmal in voller Biophon-Breite geben wollt, dann gibt es noch die Folge 4 und die Folge 23 eben vom letzten Mal, die sich beide mit diesen Thematiken beschäftigen, so im Groben.
Richtig.
Ja, so. Ich glaube, es war eigentlich ganz, ganz gut, das mal zu machen. Das ist auch alles, was ich so zurückgemeldet bekommen habe bisher. Und
es gab Feedback zum Quiz gestern, ne?
Ja, genau. Wir haben diese Folge ja schon wieder ein bisschen verschoben. Dafür habe ich dann gestern auf Instagram so ein Virus-Quiz mal gemacht. Ich dachte, wir probieren das mal aus. Und das war quasi die erste Ausgabe des Biophone-Story-Quizzes am folgenlosen Freitag. Und ich glaube, das kam ganz gut an. Also, ja.
Definitiv, ja. Da kamen ein paar positive Rückmeldungen. Vielen Dank dafür. Und einige von euch haben gesagt, das können wir gerne öfter machen. Und wir denken drüber nach, das öfter zu machen, weil wir fanden das auch eine nette Idee.
Ja, genau. Ja.
So vielleicht für die Freitage, wo keine Folgen kommen.
Das sind so ein bisschen dann die Biophon-Hausaufgaben, ne? Die Folge anhören, damit man dann das Quiz gut machen kann.
Biophon-Hausaufgaben. Also aufschreiben, jeden zweiten Freitag Biophon-Hausaufgaben machen.
Ja, also es ist gleichzeitig auch für uns die größere Hausaufgabe, ne? Müssen wir aufpassen, ja, dass wir uns hier nicht in was reinquatschen, was wir dann nicht halten können mal wieder. Aber
ja, weil das ist immer eine ganze Menge Arbeit. Das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Und wir haben ja auch neben dem Podcast noch eine ganze Menge Arbeit, insofern.
Wir nehmen gerade auch zum ersten Mal morgens auf, glaube ich, oder? Das haben wir bisher noch nicht gemacht.
Nee, Folge 2 haben wir schon morgens aufgenommen.
Echt? Ah ja, stimmt. Das war, ja.
Weil die wollten wir zusammen veröffentlichen, Folge 1 und Folge 2. Und da haben wir, ich glaube, am Abend die Folge 1 aufgenommen und am nächsten Morgen die Folge 2.
Ja,
und das war wirklich merkwürdig.
Das stimmt, das war richtig merkwürdig. Aber ich bin auch so ein totaler Gewohnheitsmensch. Also ich bin total darauf konditioniert, bestimmte Dinge an bestimmten Tageszeiten zu machen, zum Beispiel joggen gehen. Mir geht's immer so, wenn ich das mal morgens mache, ich mache das sonst immer abends, dann komme ich heim und der Tag ist so für mich vorbei, einfach, weil ich das gewohnt bin. Jetzt hoffe ich, dass, nachdem wir hier mit der Aufnahme fertig sind, dass der Tag dann weitergeht für mich und ich nicht mich einfach wieder ins Bett lege.
Einfach ins Bett legen und wieder einschlafen.
Mal gucken, gut.
Naja, kannst du ja machen, es ist Samstag.
Ja, das stimmt, das ist das Gute daran. So, Erik, wollen wir dann mal entsprechend anfangen?
Ja, also im Prinzip können wir.
Sehr schön. Dann bin Gut. ich gespannt, was du uns mitgebracht hast heute.
Ja, vielleicht als erstes ein kleines Gedankenspiel zum Einstieg. Stell dir mal vor, du bist irgendwo im tropischen Regenwald und du bist ein Insekt.
Okay, so. Ja, ich bin ein Insekt.
Ja, oder irgendein Wurm oder irgendwas anderes. Nee, du bist auf jeden Fall irgendwas
bin
Kleines.
Bin schon ein Insekt, ja.
Okay, und an dir kommt ein Grashüpfer vorbeigehüpft.
Mhm.
So wie bekloppt.
Ja.
Und der interessiert sich überhaupt nicht für dich.
Übelster Spinner.
Sondern der rennt bzw. springt an dir vorbei und stürzt sich Hals über Kopf in einen nahegelegenen Teich und stirbt.
Was? Okay, ja. Mhm.
Was könnte da passiert sein?
Ja, also entweder er ist high auf irgendwas, was ich nicht nehmen will. oder du redest von, also es gibt ja so ein paar Pilzsporensorten, die sich in Insektenhirne zum Beispiel gerne einnisten und da das Verhalten verändern. Vielleicht ist sowas passiert. Also irgendeine äußerliche Substanz, die nicht in diesen Grashüpfer gehört, wird ihn wahrscheinlich dazu bewegt haben, in diesen Teich zu springen, weil ich glaube, Grashüpfer sind noch nicht so komplex, dass sie Depressionen kriegen und sich selbst umbringen aus inneren Gründen, sag ich jetzt mal.
Nee, ich glaube, das funktioniert mit einem Strickleiter-Nervensystem
nicht.
Nee,
ich denke auch nicht, ja.
Schauen wir uns das mal an, was da passiert sein könnte. Du warst schon sehr nah dran.
Mhm.
Auf der Erde leben, weißt du, könntest du schätzen, wie viele Organismen auf der Erde leben etwa?
Oh ja, das ist so eine Zahl, die man schon öfters gehört haben sollte, möchte man meinen. Aber also du meinst
nicht,
du meinst nicht Spezies, sondern wirklich einzelne
Doch.
Organismen. Spezies,
Arten.
Mhm. Arten. Also auf jeden Fall an die, weiß nicht, 500 Millionen, sowas in um
Oh Gott, nein.
Nein?
Nee, okay. nee, ganz so viele sind es nicht. einer Studie von 2011 zufolge sind es 8,7 Millionen Arten von Lebewesen, die momentan rezent sind, also momentan leben.
Mhm.
Wobei man dazu sagen muss, die Studie beachtet nur Eukaryoten, also keine Bakterien oder Archaeen und schon gar keine Viren.
Aha, dann sind wir vielleicht doch bei 500 Millionen insgesamt. Nein.
Das mag durchaus sein, ja. Die Diversität in diesen anderen Gruppen ist ja durchaus groß.
Ja, ja.
Diese Studie von 2011 wurde publiziert in PLOS Biology und kommt aus einem Projekt namens Census of Marine Life.
Mhm.
Erstautor ist Camilo Mora von der University of Hawaii. Und was die gemacht haben, die Forscherinnen in der Arbeitsgruppe, ist einen Stammbaum hergenommen, also den Stammbaum des Lebens, das man kennt, und die Mengenverhältnisse zwischen diesen einzelnen Ästen dieses Stammbaums ausgerechnet. Danach
okay.
haben sie die Mengenverhältnisse der noch unbekannten Arten angeschaut und haben sozusagen von den bekannten Mengenverhältnissen auf die noch unbekannten geschlossen und das extrapoliert und daraus dann ausgerechnet, wie viele Arten es insgesamt geben müsste, wenn man die Mengenverhältnisse entsprechend gleich annimmt.
Also
eigentlich
haben
eine ziemlich coole Idee.
Sie haben eine Schätzung vorgenommen für alles, was wir noch zu entdecken haben. Ah ja, das ist cool, ja.
Und da kamen sie auf insgesamt 8,77 Millionen Arten, davon überraschenderweise 6,55 an Land und gerade mal 2,2 Millionen im Meer.
Mhm.
Die Arten, die wir kennen, sind 14% der an Land lebenden Arten und 9% der im Meer lebenden Arten. Bisschen traurig ist dabei die Vorstellung, dass wir viele der Arten, die wir jetzt noch nicht kennen, niemals kennenlernen werden, weil die vorher aussterben, bevor wir sie kennenlernen.
Ja.
Aber immerhin, niemand ist alleine. Und das ist so ein kleines bisschen der Aufhänger, auf den ich hinaus wollte. Niemand lebt allein.
Mhm.
Alle Arten haben,
nicht.
Auch der Grashüpfer nicht. Alle Arten haben irgendwelche Beziehungen zu anderen Arten. Und ich meine, man kennt das, viele Arten sind über Nahrungsnetze miteinander verbunden. Es gibt Räuber-Beute-Beziehung, fressen und gefressen werden. Arten treten in Konkurrenz zueinander und können sich gegenseitig Selektionsdruck aussetzen. Und es gibt ganz viele zahlreiche Abhängigkeiten und Arten und Weisen, wie Organismen nebeneinander leben können. Es gibt aber eben auch Arten, die leben nicht nur nebeneinander, sondern die leben miteinander. Die sind nicht nur indirekt über Nahrungsbeziehungen oder Konkurrenz über Ressourcen sozusagen miteinander verbunden, sondern die leben direkt miteinander. Und bei diesen Beziehungen unterscheidet man verschiedene Arten und Weisen, wie zwei Spezies zueinander stehen können. Bestenfalls haben wir in dieser sogenannten interspezifischen Beziehung zwei beteiligte Partner, die etwas von der Beziehung haben. Also die einen positiven Outcome von dieser Beziehung haben. Das nennt man Symbiose.
Jawohl, genau.
Das ist wahrscheinlich den allermeisten ein relativ bekanntes Wort. Eine Symbiose ist ein Zusammenleben von beiderseitigem Nutzen. Man unterscheidet zwischen verschiedenen Unterarten des Zusammenlebens in Symbiosen, beispielsweise Allianzen und Mutualismus. Symbiose im eigentlichen Sinn sind aber eben solche Beziehungen, die für beide Partner von hoher Bedeutung oder gar lebensnotwendig sind. Ein paar Beispiele dafür: Anemonenfische und Seeanemonen. Die hatten wir schon mal in Folge, in der Korallenfolge.
Genau, ja. Das war Folge 19? Ist auch egal. Auf jeden Fall
kann sein,
Korallenfolge, ja.
Ihr findet die, wenn ihr danach sucht.
Genau.
Die Anemonen, in denen die Fische leben, die schützen die Fische mit ihren Tentakeln, sind ja Nesseltiere, vor Fressfeinden. Und die Fische ernähren im Gegenzug die Anemonen mit ihren Ausscheidungen. Und außerdem schützen wohl auch die Fische die Anemonen vor Fressfeinden, vor ganz bestimmten Fischen, die sonst die Anemonen fressen würden oder zumindest anknabbern würden. Flechten sind ein weiteres ganz tolles Beispiel. Flechten sind eine Symbiose aus Algen und Pilzen. Die Algen leben dabei in den Hyphen der Pilze und trocknen deswegen nicht aus. Der Pilz bietet den Algen also einen Schutz vorm Austrocknen und einen Lebensraum. Und im Gegenzug bekommt der Pilz davon Photosyntheseprodukte von der Alge. Schönes weiteres Beispiel sind Mykorrhiza-Verbände. Die haben wir in Folge 5 schon mal relativ ausführlich besprochen. Und Blattschneiderameisen gehen sogar so weit, dass die regelrechte Felder und Farmen von bestimmten Pilzen in ihren Nestern anlegen und sich richtig drum kümmern um die Pilze. Also die betreiben richtig Landwirtschaft. Die düngen die Pilze, die reinigen die Pilze und das tun die eben, weil sie Teile der Pilze fressen.
Ja, Wahnsinn.
Saucoole Sache.
Korallen übrigens sind auch selber ein schönes Beispiel.
Für Symbiosen? Ja, stimmt. Die gehen Symbiosen mit Zooxanthellen ein, ne?
Genau, ja. Die dann dafür sorgen, dass sie photosynthetisch aktiv sein können. Die abgestoßen werden in der Korallenbleiche. Das hatten wir in Folge 17 übrigens was. Ich habe gerade nachgeschaut.
Folge 17.
Genau.
Sehr gut. Gut, also Symbiosen. Aber nicht alle Formen des Zusammenlebens sind von beiderseitigem Nutzen. Manchmal hat ein Partner in der Beziehung zwischen zwei Arten einen Nutzen, während es dem anderen Partner eigentlich relativ egal ist. Also der wird weder geschädigt, noch hat er einen Nutzen davon. Das nennt man eine Probiose. Manchmal ist es auch als Parabiose bekannt. Und auch hier gibt es wieder verschiedene Unterarten. Ein relativ bekanntes Wort ist vielleicht der Kommensalismus. Der Begriff wird manchmal für Probiosen im Allgemeinen verwendet. Im Besonderen bezeichnet man damit aber vor allem, wenn sich ein Organismus an den Nahrungsrückständen eines anderen Organismus beteiligt. Das ist ein sogenannter Mitesser.
Ja, okay.
Beispiele sind Aasfresser, die eben das fressen, was größere Jäger übrig lassen. Davon profitiert der Kommensale, aber dem Jäger ist das relativ wurscht. Beispiele des Menschen sind unsere Darmflora oder die Mikroorganismen, die auf unserer Haut, auf den Schleimhäuten, im Mund, im Atemtrakt und so weiter leben. Da leben extrem viele Mikroorganismen, vor allem sind das Bakterien. Viele davon sind Symbiosen, genauer gesagt Mutualisten, weil die durch ihre Ausscheidungen ein Milieu erzeugen, das für uns wichtig ist und uns auch krank machen kann, wenn es ins Ungleichgewicht gerät. Einige davon sind aber einfach nur Mitesser. Eine weitere Art der Probiose ist die sogenannte Foresie. Hast du davon schon mal gehört?
Nee, das ist mir tatsächlich ein neuer Begriff.
Es ist eigentlich ziemlich witzig. Bei der Foresie nutzt ein Partner den anderen als Transportmittel.
Ah, okay. Sehr gut. Ich habe gerade das Bild im Kopf, wie die Schnecke auf der Schildkröte sitzt und sagt, hui.
Ja, aber ja gut, das ist vielleicht keine, weil das ist ja keine biologisch relevante sozusagen Fortbewegungsart, aber es gibt einen Schwarzkäfer zum Beispiel, Bolitophagus reticulatus heißt der. Der kommt auch hier in Europa vor und der wird gern als Bus für Milben genutzt, die sozusagen mitfahren und vom Käfer verbreitet werden. Das sieht super witzig aus, wenn so ein Käfer mit ganz vielen Milben besetzt ist.
Das ist ja lustig.
Weil das halt wirklich, die sitzen da drauf wie in so einem Bus, so alle in Zweierreihen und so.
Ja, schön sortiert. Muss wahrscheinlich auch einer den Fahrschein kontrollieren.
Ich muss mal schauen, ich weiß nicht mehr, ob das Bild, was ich gesehen habe, ob das lizenzfrei war oder ob das eine Creative Commons Lizenz war. Aber wenn, dann packe ich das mal in die Show Notes.
Sehr gut.
Gut, also Foresie. Ein schönes weiteres Beispiel sind Kletten, die sich im Fell von Tieren festhaften, um dadurch verbreitet zu werden.
Stimmt, ja.
Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Unterarten dieser Probiosen. Eine weitere ist die Metabiose beispielsweise, wo das Abhängigkeitsverhältnis aufgrund der Tätigkeit eines der beiden Partner besteht. Ein Beispiel, wusste ich auch vorher nicht, Grünspechte bauen in der Regel keine eigenen Höhlen, weil dafür ist der Schnabel zu weich. Die nutzen dafür die Höhlen, die andere Vögel wie zum Beispiel Buntspechte zurückgelassen haben.
Wir haben gerade einen Buntspecht, der fleißig bei uns im Dach ein Loch klopft. Das höre ich immer, wenn ich in der Küche stehe.
Vielleicht ich habe auch dann einen da, bei uns in der Nachbarschaft.
Nächstes Jahr ziehen dann da Grünspechte ein. Aber das wusste ich auch nicht. Cool.
Genau, und das nennt man dann Metabiose. Mhm. Wusste ich auch vorher nicht. Darum geht's aber eigentlich in dieser Folge nicht. Der eigentliche Star dieser Folge ist die Art von Beziehung, die jetzt noch offen ist. Nämlich die, die einen Partner profitieren lässt, während der andere aber geschädigt wird. Man spricht hier von einer Antibiose. Nicht zu verwechseln mit Antibiose im Sinne von Antibiotika. Hier geht es mehr um den ökologischen Begriff, der Beziehungen zwischen Lebewesen und Arten beschreibt. Zu diesen Antibiosen zählen die bereits angesprochenen Räuber-Beute-Beziehungen und Konkurrenz. Das wird als Interferenz bezeichnet. Außerdem beinhaltet der Begriff Antibiose aber noch die Art des Zusammenlebens, um die es heute geht.
Mhm.
Und jetzt kannst du dir mittlerweile denken, worum es geht.
Um Parasitenbeziehungen, Parasitismus, ja?
Richtig, geht um Parasitismus. Das Wort Parasit setzt sich zusammen aus dem altgriechischen Wort para, das heißt neben, und sitos, das heißt so viel wie Getreide oder eine Mahlzeit aus Getreide.
Mhm.
Und zusammen heißen diese Worte in etwa bei einem anderen essend.
Witzig, ich hätte es jetzt einfach so dumm als Nebensitzer bezeichnet, also Parasit. Aber das
genau.
ist vielleicht ein bisschen irreführend, weil das ist ja auch dein Tischpartner in der Schule zum Beispiel, ist auch ein Parasit, wenn man das so übersetzt. Aber jetzt haben wir ja gelernt, dass das gar nicht die richtige Übersetzung ist.
Richtig.
Mhm.
Also dieses Wort kommt eigentlich, ganz ursprünglich hat man damit den Vorkoster bei Opferfesten gemeint.
Ah.
Der hat ja ohne Gegenleistung eine Mahlzeit bekommen.
Stimmt, ja. Aber manchmal ist er halt, auch wenn das vergiftet war, dann eben daran erkrankt.
Ja, es wäre mal interessant zu sehen, wie oft das tatsächlich passiert ist.
Ob das ein lukrativer Job war, meinst du, Vorkoste oder eher nicht, ob es
vielleicht
die
haben
Gefahr
die sich damals alle drum gerissen.
Vielleicht, ja, stimmt. Weil es irgendwie nur in 10% der Banketts oder in ja ganz wenig Fällen vergiftet war und bis dahin konnten sie sehr gut speisen. Stimmt.
Vielleicht auch nie. Ich glaube, der Papst hatte auch bis 1950 oder sowas noch einen Vorkoster, habe ich gelesen.
Okay. Der hat dann immer den Wein und die Hostien. Okay, lassen wir das Thema.
Gut, seit dem 18. Jahrhundert wird der Begriff auch für Lebewesen verwendet, die in oder auf einem anderen Lebewesen essen und von dem anderen Lebewesen Nahrung entziehen.
Mhm.
Und genau da sind wir auch schon bei dem, was Parasiten sind. Ein Parasit ist ein Lebewesen, das zum Ressourcenerwerb ein anderes Lebewesen nutzt und dieses dabei schädigt. Das Lebewesen, dem die Ressourcen entzogen werden, wird in der Regel nicht getötet, aber eben erheblich in seinem Leben eingeschränkt. Kommen wir nachher nochmal dazu. Parasitismus ist dabei eine der am weitesten verbreiteten Arten des Zusammenlebens. Tatsächlich etwa 50% aller Arten, die es auf dieser Welt gibt, sind Parasiten von anderen Arten.
Wow, das ist echt viel, ja.
Mhm, das hätte ich auch nicht gedacht. Häufig gibt es auf ein und demselben Lebewesen zig verschiedene Arten von Parasiten. Es sind alleine mehr als 1000 verschiedene Parasitenspezies bekannt, die den Menschen befallen können. Vielleicht mal als Beispiel, etwa 200.000 Menschen sterben jährlich an Wurmerkrankungen. Etwa 2 Milliarden Menschen sind mit Würmern infiziert. Mhm. 2 Milliarden. Das ist viel.
Ordentlich viel, ja. Das stimmt.
Das sind 25% aller Menschen. Das ist Wahnsinn.
Naja. Ja, aber Würmer sind ja ganz lang auch irgendwie so ein Standardding gewesen. Das ist jetzt nur auch seitdem wir eine deutlich hygienischere Gesellschaft mit besserer medizinischer Versorgung haben, eben kein Standardproblem eines Menschen mehr.
Ja, richtig. Und ja. Wir sind ja hier in Deutschland in einer relativ guten Position, was die medizinische Versorgung, was die Hygiene und so weiter angeht. Mhm. Und es, nicht jedes Land auf der Welt hat dieses Privileg. Genau. Und deswegen kommt wahrscheinlich auch diese hohe Zahl von Wurmerkrankungen zustande.
Es gibt auch eine ganz spannende Theorie zur Verschaltung zwischen der spezifischen Immunreaktion gegen Würmer und Allergieentstehung oder einer Neigung zur Allergieentstehung. Das ist ziemlich cool. Habe ich auch schon ein Konzept für eine Folge dazu in der Schublade.
Aber, sehr gut.
Genau, ja. Ja,
das dann liefern wir heute die Grundlagen dazu.
Genau. Sehr schön.
Sehr schön. Etwa 85% der Kinder in Deutschland machen mindestens einmal in ihrem Leben einen Befall mit Kopfläusen durch, auch Parasiten.
Ja.
Also ihr seht, es gibt mehr als genügend Gründe, sich diese Lebensweise mal ein bisschen genauer anzuschauen. Clara, welche Arten können denn parasitisch leben?
Naja, also oft sind sie ja zum Beispiel, wenn wir ganz unten anfangen, weiß nicht, ob man viele Einzeller zum Beispiel auch als Parasiten bezeichnen könnte.
Mhm.
Dann schon die besagten Würmer. Pilze sind relativ oft Parasiten. Es gibt aber auch Pflanzen, denke ich. Also ich weiß nicht, zählen Orchideen zum Beispiel als Parasiten? Also diese klassischen Aufsitzerpflanzen?
Ja, kommen wir auch nochmal dazu.
Also
ganz kurz.
Es gibt, glaube ich, wahrscheinlich keine Gruppe von Lebewesen, in der es keine Parasiten gibt.
Genau darauf wollte ich hinaus.
Sehr schön.
Also diese Frage kann man beantworten mit alle. Alle Lebewesen können parasitisch leben. Neben Bakterien und Pilzen betrifft das vor allem die von dir angesprochenen Einzeller, die man Protisten nennt.
Mhm.
Das sind einzellige Lebewesen, die eine enorm große Bedeutung haben und locker ein ganzes Jahr Biofon-Folgen füllen können.
Ja, und auch zum Beispiel eine ganze Vorlesung füllen konnten in unserem Studium, zumindest fast.
Richtig.
Ja.
Diese Protisten sind wahnsinnig faszinierend. Und das sind eben die Einzeller, die keine Bakterien sind.
Mhm.
Kommen wir nochmal dazu, da lernen wir noch ein paar etwas genauer kennen von diesen Lebewesen. Die größte Diversität bei den parasitisch lebenden Lebewesen, Diversität im Sinne von die meisten verschiedenen Arten, gibt es interessanterweise bei den sogenannten parasitoiden Wespen.
Ach, wirklich?
Parasitoide nennt man die Parasiten, die in ihrer Entwicklung parasitisch leben, den Wirt dann aber töten.
Ah ja.
Auch da kommen wir nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Die meisten dieser Parasitoiden gibt es bei den Hautflüglern. Das ist eine Untergruppe der Insekten. Und in dieser Gruppe sind es vor allem die Schlupfwespen, die Brackwespen und die Erzwespen.
Ah ja, weil die oft ihre Eier irgendwo reinlegen in irgendwelche toten Körper von anderen Tieren und die dann darin schlüpfen, ne? Oder manchmal sogar lebendige Tiere.
Genau, da reden wir nachher nochmal drüber.
Das sind
so schlanke Wespenarten. Alleine in Deutschland gibt es davon 3600 verschiedene Arten.
Mhm.
Ich glaube, das betrifft sogar nur die Schlupfwespen, also 3600 verschiedene Schlupfwespenarten.
Wow.
Das ist extrem viel. Also das ist eine wahnsinnig große Diversität und die leben halt parasitisch. Da kommen wir nochmal genauer drauf zu sprechen. Ich möchte erstmal einen Überblick darüber geben, wie viele Tiere diese Lebensweise tatsächlich nutzen. Insgesamt kennt man 650.000 Arten parasitierender Insekten. Und damit hat diese Tiergruppe, die Insekten, auch die mit Abstand größte Diversität unter den Parasiten. Danach kommen die Plattwürmer, da gehören auch die Bandwürmer dazu, die kommen auf etwa 40.000 Arten. Danach stehen die Milben, die mit den Insekten relativ eng verwandt sind, aber eben keine Insekten sind. Die kommen auf 30.000 Arten.
Mhm.
Erwähnenswert sind auch die Ruderfußkrebse mit immerhin 4.000 parasitischen Arten. Auf ähnliche Anzahl kommen auch die Läuse. Wobei die Läuse wieder zu den Insekten gehören, aber selbst als Untergruppe der Läuse gibt es nochmal eine relativ große Anzahl. Flöhe und Fliegen kommen zusammen auf so ungefähr 2500 parasitäre Arten. Es gibt ungefähr 800 Zeckenarten, 600 parasitische Muscheln und 400 Parasiten bei den Egeln. Nur ja, um das mal okay. So ein bisschen einzuordnen. Die meisten, also die Diversität genau. Ist groß.
Die meisten der Tiere, die du jetzt genannt hast, fallen auch so in die Kategorie Getier, Gekrabbel, Ungeziefer, genau, ja. Alles, was man nicht unbedingt im Haus haben möchte oder an sich dran. Aus gutem Grund wahrscheinlich.
Genau, aus sehr gutem Grund, ja. Lernen wir auch noch ein bisschen was kennen. Bei den Pflanzen gibt es so ungefähr 4500 Arten, die parasitisch leben. Bei den Pflanzen ist es dann so, die bekommen ja ihre Energie normalerweise durch die Photosynthese, während Tiere und Pilze Energie umwandeln, indem sie organisches Material zersetzen, nutzen die Pflanzen das Sonnenlicht, um organisches Material aus anorganischem Material herzustellen. Viele parasitische Pflanzen tun das aber eben nicht, sondern die klauen sich ihre Photosyntheseprodukte bei anderen, auch meistens Pflanzen. Es gibt auch viele Pflanzen, die, wie wir in Folge 5 kennengelernt haben, in Gemeinschaft mit Mykorrhiza-Pilzen leben. Das sind so Pilze, die Pflanzen unterirdisch miteinander verbinden. Und etwa 400 Arten unter diesen Pflanzen leben in einer solchen Gemeinschaft, können aber keine Photosynthese. Das heißt, die bekommen ihre Nahrung ausschließlich dadurch, dass sich der Pilz ja ernährt und die dem einfach die Nährstoffe klauen. Und das sind, ja, wie Clara schon gesagt hat, hauptsächlich Orchideen.
Ja, genau. Davon steht eine hier gerade in meinem Blickfeld. Sie sitzt aber brav auf der Fensterbank und nicht auf irgendeinem Baum.
Zahlreiche Bakterien und Pilze sind Parasiten. Bakterien werden trotz ihrer parasitischen Lebensweise aber oft eher als Pathogene als Parasiten bezeichnet. Mhm. Bei den Pilzen ist es ganz ähnlich und es ist super schwer, da genaue Zahlen zu finden. Was man sich aber, denke ich, vorstellen kann, ist, es sind verdammt viele verschiedene Arten, die da parasitisch leben. Vielleicht nur der Vollständigkeit halber, die Viren, die haben ebenfalls Merkmale von Parasiten. Die nutzen ja den Stoffwechsel von Zellen, ohne irgendwas zurückzugeben, sind aber keine Lebewesen und damit auch keine Parasiten. Können wir vielleicht auf die letzte Folge verweisen.
Ja, Viren sind halt einfach ein bisschen was anderes.
Wir können zumindest schon mal feststellen, Parasiten sind wahnsinnig weit verbreitet. Wie lebt jetzt aber so ein Parasit normalerweise? Naja, ein Parasit ist in der Regel relativ gut an seinen Wirt angepasst. Der Wirt ist dabei der Organismus, in dem sich der Parasit befindet, in oder an dem sich der Parasit befindet. Man unterscheidet verschiedene Funktionen des Wirtes für den Parasiten. Der Endwirt ist der Wirt, in dem der Parasit Bedingungen vorfindet, die es ihm ermöglichen, sich zu vermehren. Das heißt, im Endwirt entstehen neue infektiöse Parasiten. Viele Parasiten sind auf wenige unterschiedliche Wirte spezialisiert. Sehr viele sind nur auf einen einzigen bestimmten Endwirt spezialisiert. Und der Endwirt, in dem der Parasit hauptsächlich gefunden wird, ist der sogenannte Hauptwirt. Manchmal befällt der Parasit aber auch ein Wirt, in dem die Bedingungen, naja, nicht perfekt sind, aber eine Vermehrung immer noch möglich ist. Den nennt man dann Nebenwirt. Viele Parasiten wechseln im Laufe ihrer Entwicklung den Wirt. Vom Endwirt werden dann infektiöse Parasiten ausgeschieden, die dann von einem sogenannten Zwischenwirt aufgenommen werden. Im Zwischenwirt entwickelt sich der Parasit und geht in eine Metamorphose. Einige Parasiten vermehren sich im Zwischenwirt auch ungeschlechtlich. Viele Parasiten, die den Wirt wechseln, haben mehrere Zwischenwirte und vom Zwischenwirt aus versucht dann der Parasit irgendwie in den Endwirt zu gelangen, damit er sich dort sexuell fortpflanzen kann. Manchmal geht dabei was schief. Viele Parasiten können sich nicht ganz so gut aussuchen, von welchem Wirt sie aufgenommen werden. Mhm. Da gehören ja immer zwei dazu, nämlich der Wirt und der Parasit.
Ja, das wird meistens durch Fressen vollzogen, von daher, ja.
Richtig, und deswegen kann da natürlich auch mal was schief laufen. Werden die Parasiten vom falschen Wirt aufgenommen, dann können die sich dort nicht vermehren und man spricht von einem Fehlwirt. Und dieses Konzept von verschiedenen Wirten, unter denen sich auch Fehlwirte befinden können, können wir uns mal am Beispiel des Fuchsbandwurms genauer anschauen und dabei gleich den Lebenszyklus dieses Tieres kennenlernen.
Wundervoll, ja.
Der Fuchsbandwurm, der hat, wie es der Name schon sagt, den Rotfuchs als Endwirt. Das ist ein sehr kleiner Bandwurm, der ist nur ein paar Millimeter lang. Und wir beginnen mal mit einem ausgewachsenen Wurm, der sich im Darm eines Fuchses befindet. Der Körper des Wurmes, wie gesagt, der ist nur wenige Millimeter lang in dem Fall. Der besteht aus mehreren Segmenten, meistens so 2 bis 6. Weißt du noch, wie die heißen?
Nee.
Haben wir mal gelernt.
Ich weiß.
Proglottiden.
Ja, okay.
Proglottiden werden die genannt.
Das haben wir tatsächlich mal gelernt, verdammt.
Das letzte Segment dieser bis zu 6 Segmente ist dabei erheblich länger als die ersten Segmente und am Kopf hat er sowohl Saugnäpfe als auch 4 kleine Haken, mit denen er sich im Darm des Wirtes festsetzen kann. In jedem dieser Segmente hat er einen Satz Geschlechtsorgane, mit denen er Samenzellen und Eizellen produzieren kann. Die Eizellen kann er dann mit seinen eigenen Samenzellen befruchten. Das ist also ein typischer Zwitter. In diesem letzten Segment, wenn dann die Eizellen befruchtet sind, reifen die Eier heran und der Wurm stößt dann immer das letzte, größte seiner Segmente ab, in dem sich reife Eier befinden. Das gelangt in den Darm und wird mit dem Kot ausgeschieden und liegt dann irgendwo im Wald rum. Dort können diese Eier relativ lange infektiös bleiben. Mhm. Jetzt kommt ein Nagetier vorbei, eine Wühlmaus zum Beispiel, und frisst so vor sich hin. Und dabei gelangt sie auch an den Fuchskot, an den infizierten Fuchskot. Das heißt, sie nimmt ein kleines bisschen Fuchskot auf. Die Eier gelangen damit in die Maus. In der Maus, das liegt dann am Milieu, am chemischen Milieu im Darm oder ich glaube noch davor sogar, irgendwo im Verdauungstrakt der Maus, schlüpfen die Larven des Bandwurms dann aus den Eiern. Die gelangen in den Darm und bohren sich dort durch die Darmwand und wandern über die Blutgefäße bis in die Leber. Dort setzen sie sich dann fest und werden zu sogenannten Finnen oder Metazestoden. Das sind so blasenartige Gebilde, die von umliegendem Gewebe abgetrennt sind durch so eine Bindegewebshaut. Diese Metazestoden vermehren sich jetzt durch Knospung. Es werden also immer mehr. Dadurch bildet sich so eine Struktur, die, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Blasenhaufen sozusagen. Mhm. Manche Schaum. Dieser Finnen, ja, so ähnlich wie Schaum, so ein blasiges Gewebe aus Parasiten. Ist ein bisschen unangenehm. Manche dieser Finnen können über die Blutbahn in andere Gewebe gelangen. Dadurch wird der Zwischenwirt, in dem Fall die Wühlmaus, natürlich erheblich geschädigt und wird immer schwächer. Währenddessen bildet sich in den sogenannten, in diesen Metazestoden dann ein drittes Larvenstadium, welches im Prinzip eine Kopfanlage vom Wurm ist, die noch eingestülpt ist. Das heißt, der Wurm besteht dann nur aus dem Kopf. Wir erinnern uns, am Kopf sind ja die Haken und so Saugnäpfe dran. Das Tier, der Zwischenwirt, wird dadurch immer schwächer und wird durch diese Schwäche auch zur leichten Beute für den Fuchs. Wenn der Fuchs die schwache Maus jetzt frisst, dann nimmt er damit die Finnen, dieses dritte Larvenstadium, auf. Aus denen schlüpft dann im Fuchs die Kopfanlage, die sich im Darm festkrallt und sofort neue Segmente anlagert. Und dann geht der ganze Spaß von vorne wieder los. Wir haben hier also den Fuchs als Endwirt und die Nager als Zwischenwirt. Nebenwirte, wir erinnern uns, da ist die Vermehrung möglich, aber nicht perfekt, können zum Beispiel auch Haushunde oder Katzen sein.
Genau, wenn die auch mal ein bisschen Fuchskot fressen oder irgendwo dran lecken, wo das entsprechend drauf ist, ja.
Genau. Wenn man jetzt im Wald ungewaschene Beeren oder Wurzeln oder sowas isst, also wir Menschen, dann kann man sich versehentlich mit den Eiern des Fuchsbandwurms infizieren. Mhm. Der Mensch ist aber ein typischer Fehlwirt des Fuchsbandwurms. Im Menschen kann er sich also nicht vermehren. In unseren Geweben bilden sich zwar solche Metazestoden, die aber die Umwandlung in das dritte Larvenstadium nicht können. Diese Metazestoden wachsen also ziemlich langsam, werden immer größer, während das Wachstum im Inneren dieser Blasenstruktur aber aufhört und das Gewebe darin abstirbt. Dadurch bildet sich wie so eine Blase aus totem Gewebe, die außen von so parasitischem Gewebe umhüllt ist. Das ist nicht gesund. Das ist quasi ein Tumor, der umliegendes Gewebe befällt, sozusagen.
Ja.
Diese Krankheit dazu nennt man alveoläre Echinokokkose, weil Echinococcus der Bandwurm genannt wird. Die kann man, wie gesagt, bekommen, wenn man die Eier aufnimmt, weil man kontaminiertes Essen im Wald isst. Also nie Beeren im Wald essen, die man nicht vorher gewaschen hat.
Das ist auch ultra gemein tatsächlich, weil man das oft gar nicht so schnell diagnostizieren kann. Und wenn das dann irgendwann relevant wird, also sprich in ein Stadium übergeht, in dem es Symptome produziert und einen krank macht, dann ist es meistens erstens schon Jahre oder Jahrzehnte nach der eigentlichen Infektion.
Ja.
Und halt vor allem schon in so einem Stadium, wo man gar nicht mehr viel machen kann. Also Fuchsbandwurm, ich dachte früher auch oft, das ist halt so, naja, dann hat man halt irgendwie, ja, einen Wurm, dann wird der irgendwie entwurmt und dann ist wieder gut so. Aber das ist echt eine gemeine Sache. Also Fuchsbandwurm ist tatsächlich kein Witz. Ja, und auch
auf gar keinen Fall.
Ja, auch für den Wurm ist es natürlich eine Sackgasse, ne? Weil Menschen werden doch recht selten von Füchsen gefressen.
Ja, richtig. Ja, und der selbst wenn der Mensch vom Fuchs gefressen werden würde, dann würde das dem Wurm nichts bringen, weil der ja sein drittes Larvenstadium nicht ausbilden
kann.
Stimmt,
ja. Also es ist einfach eine Lose-Lose-Situation, eine klassische für beide in dem Fall. Das ist halt das Blöde am Fehlwirt, ne?
Richtig, ein klassischer Fehlwirt. Ich meine, immerhin, man muss schon relativ viele Eier und auch über eine längere Zeit zu sich nehmen, damit die Krankheit ausbricht. Mhm. Aber wie du schon sagst, die Echinokokkose ist super, super fies. Die Inkubationszeit beträgt 5 bis 15 Jahre.
Ja, ja, das ist super lang, hätte ich nicht gedacht.
Genau, und bis dahin hat man auch überhaupt keine Symptome, weil eben das Wachstum des Wurmes so extrem langsam vonstatten geht. Irgendwann kommen dann so Symptome wie Abgeschlagenheit und Bauchschmerzen und typische Leberbeschwerden dazu, also Gelbsucht vor allem. Mhm. Aber wie du schon sagst, bis dahin ist so viel Larvengewebe im Körper, dass man mehr oder weniger auch nichts mehr machen kann. Es ist eine extrem unangenehme Sache und dementsprechend laufen auch 90% dieser Infektionen tödlich ab.
Also wascht eure Beeren.
Wascht eure Beeren. Ihr wisst in 15 Jahren nicht mehr, wann ihr wo im Wald irgendwann mal ungewaschene Beeren gegessen habt und dann könnte es zu spät sein. Gut, wie kommt das jetzt dazu? Wenn der Fuchsbandwurm den Menschen infiziert, dann bringt das dem Parasiten ja absolut überhaupt nichts. Um das zu verhindern oder zumindest dieses Risiko dafür zu minimieren, sind die meisten Parasiten ziemlich gut an ihre Wirte angepasst. Bei den Bandwürmern sind solche Anpassungen beispielsweise diese Haken und diese Saugnäpfe am Kopf. Auch haben die Bandwürmer zum Beispiel keine Augen. Brauchen sie nicht, im Darm ist es dunkel. Und diese Würmer haben auch keine eigenen Verdauungsorgane, weil die müssen ja nichts verdauen. Die nehmen einfach das, was der Wirt schon verdaut hat und essen das sozusagen. Da gibt's nichts mehr zu verdauen. Die können die Nährstoffe direkt in ihre Zellen aufnehmen. Überhaupt haben viele Parasiten ganz viele Organe zurückgebildet. Beispiel dafür: Läuse haben keine Flügel. Läuse sind Insekten, während fast alle Insekten Flügel haben. Läuse haben die nicht, brauchen sie nicht. Misteln, um vielleicht auch mal ein Beispiel aus der Pflanzenwelt zu nennen, das sind Pflanzen, die andere Pflanzen parasitieren. Die kennt man wahrscheinlich, die sitzen immer so in Bäumen.
Das ist das, was Miraculix für den Zaubertrank braucht.
Misteln?
Ja.
Oh Gott, das ist
die schneidet er da immer mit den goldenen. Okay, ich schweife ab, tut mir leid.
Was er da aber wahrscheinlich nicht macht, ist die Wurzeln der Misteln zu nehmen, weil die haben nämlich keine.
Ja, okay, das wird er dann wohl nicht tun, nein.
Brauchen sie nicht, weil auch die nehmen ihre Nährstoffe aus anderen Pflanzen auf, die sie für sie aus dem Boden holen. Außerdem haben sie relativ komplexe und komplizierte Übertragungswege etabliert, die auch eine Anpassung der Parasiten sind. Dazu kommen eine große Anzahl von Eiern, typische R-Strategen also. Mhm. Zum Beispiel jedes ausgeschiedene Glied des Fuchsbandwurms enthält zehntausende Eier, sodass eine Neuinfektion von Zwischenwirten halt höchstwahrscheinlich ist.
Ja.
Diese Anpassungen haben sich ja wie alles im Laufe der Evolution entwickelt. Und dabei hat sich nicht nur der Parasit an seine Umwelt angepasst, sondern eben auch an seinen Wirt. Der Wirt im Gegenzug passt sich aber ebenfalls an den Parasiten an. Ein bisschen davon haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon besprochen, als es um die Viren ging. Mhm. Der, zumindest ein bisschen von diesem grundlegenden Konzept, der Parasit, der übt ja einen Selektionsdruck auf seinen Wirt aus, der sonst ganz erheblichen Schaden nehmen würde. Der Wirt reagiert darauf mit einer besseren Anpassung an den Parasiten, beispielsweise Anpassung des Immunsystems, damit er den Parasiten besser abwehren kann. Damit übt der Wirt aber wiederum Selektionsdruck auf den Parasiten aus, der sich jetzt nicht mehr so gut verbreiten kann. Der wiederum reagiert mit noch besseren Anpassungen an den Wirt und übt neuen Selektionsdruck auf den Wirt aus. Und so geht das immer hin und her. Das nennt man Koevolution. Das sind so wechselseitige Anpassungen. Die kennt man auch von anderen intraspezifischen Wechselwirkungen wie Symbiosen oder eben auch zum Beispiel von Räuber-Beute-Beziehungen. Auch da gibt es ein ständiges wechselseitiges Anpassen und so eine Koevolution. Aufgrund dieser Anpassung ist eine unfassbare Vielzahl an verschiedenen Parasiten entstanden? Und wenn man die versucht zu klassifizieren oder einzuteilen, das versuchen Biologen ja immer, dann ist das gar nicht so einfach.
Ja, wie Biologen mit unseren Schubladen immer, überall Schubladen.
Überall. Neuer Organismus gefunden, zack, Schublade auf rein. Immer dieses Schubladendenken, furchtbar. Gut, eine Schublade im Falle der Parasiten kann zum Beispiel die Größe sein. Es gibt mikroskopisch kleine Parasiten, das sind dann Mikroparasiten. Pilze, Protisten kommen da dazu. Zum Beispiel die Gruppe der relativ wichtigen Apicomplexa, die Gattung Plasmodium oder Toxoplasma gondii, da kommen wir noch dazu, gehören da rein. Größere Parasiten bezeichnet man dann als Makroparasiten. Darunter zählen zum Beispiel die, die in Körperhöhlen leben, wie die Bandwürmer oder bestimmte Nematoden und eben alles, was so ein bisschen größer ist. Eine weitere Einteilung kann danach erfolgen, wo am Wirt diese Parasiten leben. Endoparasiten leben im Wirt drin und Ektoparasiten leben auf dem Wirt drauf. Ein Beispiel für Ektoparasiten wären Mücken oder Zecken. Man kann darüber hinaus noch nach vielen weiteren Kriterien einteilen. Zum Beispiel leben temporäre Parasiten nicht permanent mit ihren Wirten zusammen. Wieder die Mücken wären da ein Beispiel. Mhm. Stationäre Parasiten verbringen hingegen zumindest einen großen Teil ihres Lebens im Wirt. Auch bei diesen stationären Parasiten gibt es nochmal Untergruppen. Da kann man zwischen denen unterscheiden, die nur bestimmte Lebensphasen im Wirt verbringen, wie zum Beispiel die Larvenphase. Das wären sogenannte periodische Parasiten, während permanente Parasiten ihr gesamtes Leben im oder am Wirt verbringen. Es gibt noch zahlreiche weitere Kriterien, nach denen Parasiten unterschieden werden können. Zum Beispiel, ob sie zwingend auf den Wirt angewiesen sind oder nur gelegentlich parasitieren, ob sie ihre Wirte wechseln oder sich auf einen einzigen Wirt spezialisiert haben oder wie viele Wirte sie befallen können. Recht interessant ist, dass bei tierischen Parasiten nicht nur die Wirte selbst parasitiert werden können, sondern auch die Leistungen der Wirte. Das nennt man dann meistens Kleptoparasitismus. Kleptoparasitismus, wie es der Name schon sagt, ist, wenn ein Parasit davon lebt, dass er die Nahrung von anderen Tieren klaut.
Ja, genau.
Und wenn das halt die Hauptnahrungsbeschaffungsart ist sozusagen. Besonders Vögel machen das häufig.
Ja, mein Salbei zum Beispiel.
Genau, das ist in dem Fall deine Nahrung eigentlich. Ja. Wobei Salbei isst man ja für gewöhnlich nicht, ne? Nutzt man ja so zum Würzen.
Ja, das war jetzt ein bisschen eine weite Schlaufe, aber das Prinzip ist wahrscheinlich klar, ne? Oder die Spatzen, die einem irgendwelche Brötchen klauen oder was weiß ich was, ja. Kennt man schon.
Also das wäre Kleptoparasitismus, denn davon hat ja der Beklaute nix. Der Dieb aber schon.
Ja.
Gerade bei Vögeln ist auch oft der sogenannte Brutparasitismus zu beobachten. Das heißt, dass die Tiere ihre Eier in fremde Nester legen und fremde Eltern den eigenen Nachwuchs aufziehen lassen. Ja. Das machen neben den Vögeln auch viele Fische und Insekten und also sogar Maulbrütern.
Maulbrütern. Ach ja, bei Maulbrütern, den Fischen meinst du.
Selbst bei diesen Maulbrütern gibt's das. Stell dir mal vor, du bist so ein Fisch und schwimmst rum und hast in deinem Maul deine eigenen Kinder und aber auch fremde Kinder von ganz anderen Arten.
Ja, und dann stell dir mal vor, dass die fremden Kinder viel zu groß werden irgendwann für dein Maul. Also beim Kuckuck ist das ja das klassische Beispiel dafür, der dann halt aber meistens deutlich größer ist als die Eltern und dann die anderen Vögel, also den eigentlichen Nachwuchs so aus dem Nest verdrängt.
Ja, das ist
stell
aber
dir mal vor, das passiert in deinem Maul.
Kuckuck relativ egal. Oh Gott. Ja, stell dir mal vor, du bist so ein Fisch und dann wächst so ein Kuckuck in deinem Maul.
Okay. Ja, ja, das wäre komisch. Gut.
War jetzt ein bisschen komischer Witz. Ich geb's zu. die Vorteile dieses Brutparasitismus, die liegen auf der Hand, ne? Du hast als Elternteil dann nicht mehr den Energieaufwand der Aufzucht. Was mir aber nicht so richtig klar war, beziehungsweise was mir im Zuge der Recherche dann erst klar geworden ist, das hat auch noch einen anderen Vorteil, nämlich Nesträuberei ist dann gar nicht mehr so schlimm. Wenn du alle deine Eier als Vogel in ein Nest legst und dieses Nest wird von einem Nesträuber geraubt, dann werden halt alle deine Jungen gefressen. Wenn du aber so ein Kuckuck bist, der irgendwie seine 10 Eier auf 10 Nester verteilt, dann ist die Wahrscheinlichkeit durchaus hoch, dass mindestens eins oder viele Küken davon durchkommen.
Richtig, stimmt. Da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Und vor allem ist ein Kuckuck dann gleichzeitig ein K- und auch ein R-Stratege, wenn er ganz viele Eier legt, aber die gleichzeitig sehr gut versorgt sind.
Aber ist dann der Kuckuck der K- bzw. R-Stratege? Also R-Stratege auf jeden Fall, aber ist er dann auch der K-Stratege? Weil er kümmert sich ja eigentlich gar nicht drum.
Das stimmt, ist ein Parasitärer, ein K-Stratege, ein sekundärer K-Stratege, irgendwie sowas.
Jetzt haben wir gerade neue Wörter erfunden.
Eine neue Schublade, gut.
Sehr gut, sekundäre K-Stratege.
Nur für den Kuckuck.
Und alle anderen Vögel, die das so machen.
Ja, stimmt, die auch. Aber der Kuckuck schmeißt die alle raus.
Okay, das Rausschmeißen ist ein schönes Beispiel dafür, dass durch diese Lebensweise natürlich die Fitness der anderen Wirte deutlich reduziert wird, weshalb die sich dann wiederum umso schneller anpassen müssen im Verlaufe der Evolution. Schönes Beispiel für evolutionäres Wettrüsten und Koevolution, und da gibt es auch super schöne Theorien dazu, aber die lasse ich mal zugunsten dessen weg, was in dieser Folge noch kommt.
Ja.
Bei Pflanzen gibt es nochmal eine ganz andere Klassifikation von Parasiten, beispielsweise in die Pflanzen, die noch selbst Photosynthese betreiben, und die, die das nicht mehr tun. Die, die noch selbst Photosynthese betreiben, das sind dann die sogenannten Hemiparasiten, also Halbparasiten. Da gehört zum Beispiel die Mistel dazu. Mhm. Die zapft direkt die Leitungsbahnen von Bäumen an und bedient sich dort an Nährstoffen, die der Baum hergestellt hat, kann aber auch selber noch Nährstoffe mithilfe des Sonnenlichts herstellen. Holoparasiten, Vollparasiten werden dann die Pflanzen genannt, die vollkommen parasitisch leben und demzufolge auch keine eigene Photosynthese mehr betreiben. Die sind dann noch nicht mehr grün, weil für die grüne Farbe von Pflanzen sind ja Pigmente der Photosynthese zuständig. Die heißen Chlorophyll, und dieses Chlorophyll macht die Pflanze grün, und diese Holoparasiten sind dann oft einfach weiß.
Ja, die brauchen das ja auch nicht mehr.
Genau, die brauchen kein Chlorophyll und keine Photosynthese mehr. Gut, Klassifikation von Parasiten. Was macht ein Parasitenbefall jetzt mit dem Wirt? Ein Beispiel der Echinococcosa, haben wir das ja für den Fuchsbandwurm schon so ein kleines bisschen kennengelernt. Bei Parasiten ist es ja immer so, dass der Parasit dem Wirt Schaden zufügt. Man kann nicht sagen, dem Wirt ist das egal, weil wenn es dem Wirt egal wäre, dann wäre der Parasit kein Parasit, sondern ein Kommensale zum Beispiel. Also Schaden fügt er auf jeden Fall zu, und das tut er vor allem dadurch, dass er Energiereserven des Wirtes anzapft oder in Folge seiner Vermehrungszyklen dem Wirt Schaden zufügt. Dabei werden in der Regel Krankheiten ausgelöst beim Wirt, wobei man dazu sagen muss, dass die meisten Parasiteninfektionen, die einen Krankheitsnamen bekommen haben, natürlich Parasiten des Menschen betreffen. Wir haben schon die Echinokokkose kennengelernt beim Fuchsbandwurm. Krankheiten durch Parasiten werden meistens Parasitosen genannt. Mhm. Auch bei denen wird nochmal unterschieden, zumindest beim Menschen, ob der Parasit sich im Körper vermehrt oder nicht. Bei einer Vermehrung im Körper wird von einer Parasiteninfektion gesprochen. Ohne Vermehrung heißt das Ganze Infestation. Die Echinokokkose ist dabei eine typische Infestation. Der Fuchsbandwurm, der vermehrt sich ja im Menschen nicht. Andere Bandwürmer, wie zum Beispiel der Rinderbandwurm, der übrigens bis zu 12 Meter lang werden kann.
Wow, okay.
Mhm. Oder auch der Schweinebandwurm oder der Fischbandwurm, die den Menschen als Endwirt haben, die vermehren sich entsprechend im Darm, und das sind dann demzufolge auch Infektionen. Mhm. Diese Infektionen haben als Symptome dann meistens Schwächegefühle, Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit, ungewollten Gewichtsverlust und das Ausscheiden von Segmenten der Bandwürmer. Oft sind aber solche Infektionen auch komplett ohne Symptome und werden überhaupt nicht bemerkt. Insbesondere, wenn da nur ein einzelner Wurm im Darm lebt. Das ist beim Fischbandwurm beispielsweise der Fall. Und letztendlich ist das ja auch im Sinne des Parasiten, den Wirt, besonders den Endwirt, nur so viel zu schädigen, dass der zumindest überlebt. Weil in dem will sich ja der Parasit ernähren und fortpflanzen. Und das wird schwierig, wenn er den Wirt zu schnell umbringt. Ich meine, man muss sich überlegen, immerhin können einige Bandwürmer, und das ist auch ein bisschen unschön, 25 Jahre im menschlichen Darm leben.
Mhm. Ja, ja.
Also möglicherweise ist man 25 Jahre allein, nicht allein, und merkt das noch nicht mehr, weil man keine Symptome hat.
Ja, 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 das ist halt das Gruselige daran, ne? Und einem wird ständig so ein bisschen Energie entzogen, und ja, der Grund dafür ist ein Wurm.
Mhm. Unschön. Mhm. Parasitosen können aber auch von Parasiten ausgelöst werden, wenn Parasiten nicht im Wirt leben, sondern am Wirt. Ein typisches Beispiel ist die Hausstaubmilbenallergie.
Ja.
Allergisch ist man dabei auf ein Protein im Kot der Milbe. Die Milbe selbst lebt im Staub, der so in der Wohnung rumschwirrt und ernährt sich dort von menschlichen Hautschuppen. Ob ein Mückenstich als Parasitose gekennzeichnet oder bezeichnet werden kann oder nicht, dazu habe ich gar nicht so richtig gefunden. Aber Mücken sind ein Beispiel für eine weitere Auswirkung auf den Parasiten, des Parasiten auf den Wirt. Der Parasit kann nämlich möglicherweise andere Krankheitserreger auf den Wirt übertragen. Ganz deutlich wird das bei einer Krankheit, die wir alle kennen, die heißt Malaria. Die wird ausgelöst durch einen Parasiten namens Plasmodium. Der wiederum wird durch Stiche von der Anopheles-Mücke übertragen. Dazu kommen wir später noch mal ein bisschen genauer, wenn ich noch mal ein paar mehr Beispiele für so Parasiten des Menschen bringe.
Okay.
Ich hatte ja gerade erwähnt, dass Parasiten meistens nicht groß daran interessiert sind, dass sie ihren Wirt töten. Aber natürlich gibt es auch da Ausnahmen, die schon mal erwähnten Parasitoiden sind parasitische Organismen, die ganz klar darauf ausgelegt sind, ihre Wirte zu töten. Ein bisschen was hast du davon schon erzählt vorhin. Diese parasitoiden Wespen sind ein schönes Beispiel dafür. Mhm. Diese schlanken Wespenarten, von denen es so viele gibt, allein in Deutschland 3600 bei den Schlupfwespen, die werden auch als Raubwespen bezeichnet. Manchmal so allgemein, eigentlich sind Raubwespen aber eine eigene Gruppe, soweit ich weiß. Und manche dieser Gruppen haben auch noch andere morbide Namen, wie zum Beispiel Grabwespen, was auch wieder eine eigene Untergruppe ist. Und bei diesen Insekten, da gibt es eine ganze Menge Arten, da legen die Weibchen in Beutetiere ihre Eier. Bei vielen Arten leben die Beutetiere noch, wenn die Eier dann schlüpfen. Die sind halt nur gelähmt. Beutetiere sind zum Beispiel Raupen anderer Insekten. Da werden dann die Eier reingelegt und wenn die Larven dann schlüpfen, dann ernähren die sich von innen heraus von den Raupen, wobei Raupen natürlich getötet werden.
Ja, natürlich. Langsam und qualvoll. Toll.
Ganz genau. Das ist natürlich, dass der Wirt dadurch stirbt, ist natürlich der Wespe relativ egal, denn bis der Wirt tot ist, sind die weit genug entwickelt, um sich alleine durchzuschlagen und sich früher oder später ein neues Opfer zu suchen und dann halt die nächste Generation in diesem neuen Opfer heranzuziehen. Das ist ein bisschen brutal, aber es sorgt zumindest dafür, dass die Larven der Wespen halt immer frische Nahrung haben, ne?
Ja, also aus Sicht der Wespe ist das natürlich eine ganz hervorragende Strategie. Also man muss sich nicht um den Nachwuchs kümmern und man hat eine perfekte Proteinnahrungsquelle direkt vor der Nase. Also klar, ich meine, du kriegst ja in der Evolution auch keine Punkte dafür, dass du irgendwie deine Mitarten hier total toll behandelst, sondern du kriegst Punkte dafür, richtig, dass du überlebst und viele
und
Nachkommen
weit verbreitest,
zeugst.
Genau,
ja.
Aber diese Wespenarten sind sowieso abgefahren. Da gibt es zum Beispiel eine Gattung, die heißt Polysphincta und diese Gattung sucht bestimmte Spinnen auf und saugt dann an deren Hinterleib.
Oh Gott.
Und dabei pumpen die Wespen bestimmte Proteine in die Spinne, die Spinne dann dazu zwingt, anstelle ihres normalen Netzes einen Kokon für die Wespe zu bauen, in den die Wespe dann ihre Eier legt.
Wow. Mhm. Wespen sind halt echt, echt Arschlöcher.
Ja, weil wenn die Spinne dann damit fertig ist, wird sie einfach getötet und dient direkt als Nahrung. Das ist schon abgefahren.
Ja.
Aber wie gesagt, die meisten Parasiten töten ihre Wirte nicht, zumindest nicht die Endwirte. Bei den Zwischenwirten sieht das ein bisschen anders aus, denn die sind ja nur eine Zwischenstation. Und das Ziel des Parasiten ist es ja, in den Endwirt zu gelangen. Das heißt, der muss sich immer die Frage stellen, wie komme ich jetzt dahin? Mhm. Wie kommt der Fuchsbandwurm am besten in den Fuchs, wenn er gerade in irgendeinem Nagetier sitzt? Ich meine, beim Fuchsbandwurm kann das Problem relativ leicht gelöst werden und auch auf mehrere Arten gelöst werden. Der Fuchsbandwurm zum Beispiel, der sorgt dafür, dass der Zwischenwirt einfach geschwächt wird oder gar getötet wird, sodass der Fuchs den Zwischenwirt dann relativ leicht schnappen und auch entsprechend fressen kann und damit eben auch den Parasiten aufnimmt. Eine andere Strategie von Parasiten ist es aber, das Verhalten des Wirtes so zu beeinflussen, dass der sich so verhält, wie es der Parasit möchte. Und jetzt wird es so richtig abgefahren.
Ja.
Ich hatte ja in der Einleitung von diesem Grashüpfer erzählt, der ins Wasser hüpft und dort Selbstmord begeht. Und du hast schon völlig richtig vermutet, dass der Grund dafür ein solcher sogenannter Neuroparasit ist.
Mhm.
Im Falle des Grashüpfers ist es ein Wurm, ein Nematode, der seinen Lebenszyklus im Wasser beendet und eben dorthin möchte.
Ja, okay.
Dieser Wurm möchte im aquatischen Lebensraum von Insektenlarven gefressen werden, zum Beispiel von Mückenlarven, die sich dann wiederum durch Metamorphose in adulte Tiere umwandeln, die dann irgendwo in den Wald fliegen, dort sterben und eine Ameise oder eine Grille eine Mahlzeit daran findet, diesen Parasiten, diesen im toten Tier lebenden Parasiten aufnimmt. Und dann im Nachgang wieder ins Wasser springt.
Mhm, ja. Ja,
das ist so der Lebenszyklus von diesem Wurm. Und dafür verändert er halt das Verhalten der Grashüpfer oder Ameisen oder was auch immer. Ein weiteres Beispiel haben wir auch schon kennengelernt, gerade eben diese Wespen, die sich Kokons für den Nachwuchs bauen lassen
von Spinnen.
Einige von denen töten die Spinnen noch nicht mal, wenn die mit dem Kokon fertig sind, sondern zwingen die auch noch dazu, den Kokon zu bewachen als Bodyguards.
Oh, wow, okay.
Also frecher geht's ja echt nicht, oder?
Das ist echt Wahnsinn, ja. Krass. Und dass man das alles als Parasit bewerkstelligt, also dass man so eine spezifische Verhaltensänderung herbeiführen kann, ist ja auch extrem krass. Also
super,
ja.
Cool. Noch ein Beispiel. Ein bestimmter Baculovirus befällt Raupen und zwingt sie dazu, auf Blättern ganz nach oben und ganz nach außen auf Bäumen zu klettern. Dort tötet das Virus dann die Raupe und löst sie mehr oder weniger auf, wodurch die so schleimig wird. Dadurch verteilt sich das Virus auf alle umliegenden Blätter. Und dadurch können eben viele neue Blätter infiziert werden, die dann von weiteren Raupen gefressen werden. Der absolute Superstar unter diesen sogenannten Neuroparasiten ist aber ein Pilz. Und dieser Pilz heißt Ophiocordyceps oder so, unilateralis.
Okay. Ja.
Und den findet man in tropischen und subtropischen Wäldern. Der keimt auf der Außenseite von Ameisen, auf dem Exoskelett, und wächst dann von außen in die Insekten rein. Im Insekt wächst er dann bis ins Gehirn und manipuliert dort das Verhalten der Tiere so, dass die überhaupt keine Kontrolle mehr über sich haben. Also
wie so ein Marionettenspieler mit so Fäden, die ins Gehirn reichen, und auf dem Rücken sitzt dieser Pilz und hält sie in der Hand.
Mhm, ganz genau so. Passenderweise bezeichnet man diese Ameisen dann auch als Zombie-Ameisen.
Oh, sehr passend, ja.
Die Ameisen begeben sich dann meistens so auf die Unterseite von Blättern und beißen sich dort fest und sterben dort. Sie sind dann an einem Ort, der für den Pilz perfekte Bedingungen bietet, um einen Fruchtkörper auszubilden. Aus dem Kopf der Ameise.
Ja, gemeiner geht's echt nicht mal wieder.
Wächst dann der Fruchtkörper dieses Pilzes. Die Ameise sieht dann so aus, als wäre sie am Blatt mit einer Stecknadel festgepinnt durch den Kopf. Und ja, da der Pilz sozusagen für sich perfekte Bedingungen sucht, bilden sich manchmal so richtige Friedhöfe, wo ganz viele solcher Ameisen in einem relativ engen Bereich gestorben sind. Also super gruselig. Aus den Fruchtkörpern bilden sich dann Sporen, die vom Wind auf den Boden geweht werden und dort neue Ameisen infizieren. Das ist der Lebenszyklus von diesem Pilz.
Ich schaue mir gerade Bilder an, das ist halt echt krass. Das sieht wirklich aus wie eine Stecknadel, weil der Fruchtkörper auch so rund ist. Also so wirklich wie so eine kleine, aufgespießte, von gemeinen Biologen, Feldforschern aufgespießte Ameise. Wow, ja.
Dass der Pilz die Ameise zuvor gezwungen hat, überhaupt erst dahin zu gehen und sich festzubeißen. Also
gibt's
der Pilz pinnt die ja nicht fest, sondern der Pilz wächst einfach nur aus dem Kopf. Das ist super abgefahren. Und da packen wir auf jeden Fall Bilder in die Shownotes.
Mhm. Ja, also wer sich gruseln will, Halloween ist gerade vorbei, aber es geht immer noch. Dann Zombie-Ameisen googeln, das ist schon abgefahren. Gibt's das nicht auch beim kleinen Leberegel, irgendeiner von diesen Egeln, der auch ein Zwischenwirt im Insekt hat und die Ameisen dann dazu zwingt, an die Grasspitzen so hoch zu klettern und sich festzubeißen, dass die Schafe ihn dann fressen? Ich glaube, es war der kleine Leberegel.
Genau, also da sind dann die Zwischenwirte halt, oder die Endwirte sogar, da sind die Zwischenwirte die Ameisen und die Endwirte sind die
Schafe und sowas, ne? Und Kühe.
Genau.
Ja.
Also es gibt ganz, ganz viele irgendwie verschiedene Arten, wie so Verhalten manipuliert werden kann. Und das ist natürlich für Biologen wahnsinnig spannend, ne? Man versucht herauszufinden, wie genau diese Art von Verhaltensmanipulation funktioniert. Das Problem dabei ist so ein bisschen, dass die Art der Manipulation genauso divers ist wie die Parasiten selbst.
Mhm. Ja, ja.
Die Würmer, die Grillen ins Wasser springen lassen zum Beispiel, die verändern aus dem Abdomen heraus die Neurochemie des Insekts, was dann diese Verhaltensänderungen hervorruft. Bei diesem Baculovirus, der die Raupe dazu bringt, bis ganz nach oben zu klettern, da hat man ein Gen gefunden, das heißt EGT. Mhm. Und dieses Gen kodiert Proteine, die wiederum ein Hormon zerstören, das normalerweise dafür sorgt, dass die Raupe sich zur Motte häutet und damit auch mit dem Fressen aufhört. Ne? Eine Raupe frisst ja permanent. Die frisst ja. Und frisst und frisst. Die frisst so lange, bis sie sich häutet. Und das tut sie eben nicht, wenn dieses Gen kodiert wird und wenn dieses Gen exprimiert wird. Die frisst also weiter und weiter und klettert in ihrem Fressrausch bis in die Baumwipfel, wo es dann halt zu spät ist.
Ah, okay.
Da ist es also ein einzelnes Gen. Das ist aber nicht immer so. Andere Parasiten verändern die Zusammensetzung von Neurotransmittern. Beispiel dafür sind Kratzwürmer, die befallen Flohkrebse. Und nach dem Befall schwimmen diese Flohkrebse an die Wasseroberfläche und warten, bis sie von Vögeln gefressen werden, die dann als nächster Zwischenwirt für den Parasiten dienen. Dort ist es offenbar so, dass der Parasit eine Entzündung des Nervensystems des Krebses hervorruft, die darin resultiert, dass er erhebliche Mengen an Serotonin ausschüttet, wodurch die Verbindung zwischen Augen und Nervensystem des Krebses gestört wird, was dann dazu führt, dass der Krebs hell und dunkel miteinander verwechselt und anstelle sich bei Gefahr im Schlamm zu verstecken, eben an die Wasseroberfläche schwimmt.
Wow.
Ja.
Das ist ja echt krass, wie spezifisch diese Mechanismen sind. Ne? Also
das Wahnsinn. Ist wahnsinnig spannend, ja. Ganz viele solcher Beispiele und Berichte über die entsprechende Forschung sind in einem Buch zusammengefasst, das von David Hughes von der Penn State University in Pennsylvania geschrieben wurde. Der Mann ist sowieso offenbar einer der Größen in diesem Bereich. Dieses Buch kostet aber leider 70 Euro, deswegen habe ich einen kleinen Primer-Artikel mal von ihm verlinkt, der ebenfalls sehr spannend ist und der frei verfügbar ist.
Mhm.
Der gleiche Forscher hat mit seinem Team übrigens, um das mal noch kurz am Rande zu erwähnen, 2011 in Plus One veröffentlicht einen Artikel, in dem er ein relativ komplexes System zwischen diesen Ameisen-Zombie-Pilzen beschreibt, den Ameisen und einem weiteren Pilz. Und dieser weitere Pilz befällt wiederum den Zombie-Pilz und macht ihn unfruchtbar.
Natürlich gibt also es auch ein Parasit für den Parasit. Das war ja klar.
Genau.
Wow.
Da wird ein Parasit von einem Parasiten befallen. Und das ist gar nicht mal so selten. Das nennt man dann Hyperparasitismus.
Eieiei, okay. Wächst dann dem Pilz aus seinem Pilz nochmal, also aus seinem Fruchtkörper nochmal ein zweiter Pilz? Oder wie sieht das dann aus? Nee, er wird unfruchtbar, hast du gesagt.
Genau, der Pilz wird unfruchtbar und dadurch entstehen wieder in diesen Friedhöfen der Ameisen Todeszonen für den Pilz. Also es ist super abgefahren. Es
Aber
ist
die
super
Ameise
komplex.
Wird dann nicht dadurch gerettet. Es ist kein Ameisenfreund, dieser zweite Parasit.
Naja, es ist insofern ein Ameisenfreund, als dass er die nächste Ameise vor Infektion schützt.
Naja, okay.
Ein Parasit, der ebenfalls Verhalten manipuliert und über Neurotransmitter arbeitet, ist ein Parasit, der auch für den Menschen ganz interessant ist. Und zwar der Parasit Toxoplasma gondii.
Jawohl.
Zu dem mussten wir ja früher oder später kommen.
Natürlich.
Der gehört zu den Apicomplexa, ist also ein Protist, ein Einzeller. Der Endwirt sind Katzen. Als Zwischenwirt nutzt er Nagetiere, vor allem Ratten und Mäuse. Wenn der Parasit in der Maus ist, manipuliert er die Maus so, dass die Maus ihre Angst vor Katzen verliert. Einige Forscherinnen sagen sogar, dass die Mäuse sich dann von Katzenurin sexuell angezogen fühlen.
Ja, wow.
Ja, so oder so verlieren sie aber ihre Angst vor Katzen und sind dadurch leichte Beute. Mhm. Und damit gelangt der Parasit in seinen Endwirt. Das passiert, weil Toxoplasma wohl einerseits die Produktion von Dopamin im Gehirn des Wirtes erhöht, andererseits auch Regionen im Gehirn aktiv werden, die für sexuelle Anziehung zuständig sind. Also so
okay.
kommt sozusagen die Theorie von der sexuellen Anziehung zu Katzenurin zustande.
Verstehe,
und
ja. Ein Kink
das,
mit, ja. mit Gefahr.
Richtig. Und möglicherweise kann Toxoplasma auch das Verhalten von Menschen manipulieren. Bei Menschen löst der Parasit eine Krankheit namens Toxoplasmose aus.
Mhm.
Die Parasiten werden meist durch den Kot von Katzen indirekt auf Menschen übertragen. Im Menschen bilden sie dann Zysten in Muskeln oder in anderen Geweben und bleiben dort oftmals für den Rest ihres Lebens. Nicht immer, aber manchmal. Mhm. In 90% der Fälle treten überhaupt keine Symptome auf. Der Rest fühlt sich vielleicht mal kurz ein bisschen krank und hat so grippeähnliche Symptome. Und tatsächlich werden relativ viele Menschen von Toxoplasma infiziert. Im Studium haben wir gehört, dass das hauptsächlich Katzenbesitzer betrifft.
Genau, ja. Und relativ viele Menschen haben Katzen.
Mhm. Jetzt ist es aber so, dass, also tatsächlich ist es so, dass 45-75% aller Hauskatzen in Deutschland zumindest einmal in ihrem Leben mit diesen Parasiten infiziert sind. Mhm. Allerdings behalten nicht alle Katzen den Parasiten und nur relativ wenige scheiden ihn überhaupt bei einer Infektion auch tatsächlich wieder aus.
Okay.
Menschen stecken sich wohl hauptsächlich nur indirekt an und nicht direkt bei den Katzen, sondern eben bei infiziertem Fleisch von anderen Zwischenwirten, wie zum Beispiel Schafen oder Schweinen, die wiederum dann sich durch Katzenkot anstecken.
Ah ja.
Deswegen ist es wichtig, dass Fleisch immer gut durchgegart wird, also kein rohes Fleisch essen. Denn das Durchgaren, das tötet die Parasiten und dann werden die einfach verdaut und gut ist, aber sie setzen sich halt nicht im Körper fest. Aber das heißt ja eigentlich, dass die Theorie, dass hauptsächlich Katzenbesitzer von Toxoplasma infiziert sind, gar nicht so richtig haltbar ist, ne?
Stimmt, ja, richtig. Ja, wenn das die Katzen meistens nicht ausscheiden, dann kann man das natürlich nicht, Vor allem wäre dann auch noch die Frage zu erklären, wie der Mensch an den Katzen, wenn die über den Kot ausscheiden, ist es ja erstmal nicht unbedingt gefährlich, weil in der Regel Menschen wahrscheinlich keinen Katzenkot zu sich nehmen, denke ich.
Ja, würde ich auch so sehen. Ja. Ja, wenn dann halt irgendwie versehentlich, aber nicht bewusst.
Also Entwarnung für alle Katzenbesitzer. Ihr müsst einfach nur euer Fleisch gut braten.
Möglicherweise, ja, weiß man halt irgendwie nicht so richtig.
Gut.
Über die Frage, ob es auch beim Menschen zu Verhaltensänderungen durch diese Infektion kommt, da streitet sich die Wissenschaft so ein bisschen. Einige vermuten einen Zusammenhang zwischen der Infektion und zum Beispiel sexuellen Vorlieben und Neigungen. Infizierte sollen wohl häufig wechselnde Geschlechtspartner haben zum Beispiel. Außerdem gibt es Studien, die Zusammenhänge finden zwischen Verkehrsunfällen und Toxoplasmose.
Also risikoaffines Verhalten ist doch da mal ein bisschen das, was man vermutet bei Infizierten.
Genau, aber so richtig im Endeffekt ist der Zusammenhang zwischen bestimmten Verhaltensweisen oder auch beispielsweise psychischen Erkrankungen und Toxoplasma aber eben nicht geklärt.
Mhm.
Also man weiß es einfach noch nicht. Aber zumindest kann Toxoplasma eine schöne Überleitung zum letzten Thema geben und das sind die Parasiten des Menschen.
Okay.
Wie gesagt, das sind über 1000 und die können wir natürlich nicht alle besprechen. Aber zumindest so ein paar wichtige Beispiele oder ein ganz wichtiges Beispiel möchte ich doch mal besprechen. Bandwürmer haben wir schon kennengelernt. Außerdem gibt es eine ganze Menge an Insekten und anderen Arthropoden, also Gliederfüßern, die den Menschen parasitieren. Mücken, Läuse, Zecken und so weiter. Das sind alles Parasiten des Menschen. Aber eine herausragende Rolle spielen dabei die Protisten, die Einzeller.
Mhm.
Die heißen dann beispielsweise Cryptosporidium, Endamoeba histolytica, die löst die Amöbenruhe aus, Trypanosoma brucei und Trypanosoma crucei, Auslöser der Schlafkrankheit bzw. der Chagas-Krankheit, hauptsächlich in Amerika verbreitet, in Afrika verbreitet, werden ebenfalls von Mücken übertragen. Aber ganz genau oder etwas genauer möchte ich gerne noch über eine Protisteninfektion erzählen, die einen Parasiten namens Plasmodium beinhaltet.
Ja, warte, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, weil ich weiß noch Natürlich. Die drei Arten von Plasmodium.
Na
da
dann, erzähl
mal. Da gibt es nämlich
mal.
Drei und die heißen Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum und Plasmodium tropicana. Stimmt das?
Nein.
Nein? Oh Mann.
Also es gibt etwa 200 Unterarten von
Ja, aber das sind so die Hauptpathogene.
Genau,
nicht
die
so?
Sind ja, nicht ne? alle für uns relevant. Die,
genau.
die für uns relevant sind, sind Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, Plasmodium vivax und Plasmodium knowlesi.
Okay.
Plasmodien haben als Endwirt die Anopheles-Mücke. Und die Anopheles-Mücke, und die kommen in die Anopheles-Mücke, indem die Mücke Blut von infizierten Säugetieren saugt, die als Zwischenwirte dienen. In der Mücke pflanzen sich Plasmodien sexuell fort. Das heißt, die Mücke ist der Endwirt. Und die bilden dort im Laufe der Entwicklung sogenannte Oozysten, die voll mit Formen von Parasiten sind, die man Sporozoiten nennt. Ich vermute, das weißt du noch so ein bisschen aus dem Studium. Da musst du das mal lernen.
So krumm.
Die Mücke injiziert diese Sporozoiten, die aus den Oozyten rauskommen, dann in den Menschen. Dort gelangen die Erreger in die Leber, in deren Zellen sich dann weitere Entwicklungsstadien bilden und von dort aus ins Blut freigesetzt wird. Und im Blut infizieren die Parasiten dann die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten. Und in den Erythrozyten reifen die Parasiten weiter und weiter und bilden am Ende geschlechtliche Stadien aus. Es gibt in den Erythrozyten, in den roten Blutkörperchen, so einen ungeschlechtlichen Vermehrungszyklus, der immer mehr und immer mehr Parasiten hervorbringt. Mhm. Das geht so weit, dass die Erythrozyten dabei kaputt gehen, also einfach platzen. Und das ist definitiv nicht gesund.
Nee.
Am Ende nimmt dann die Mücke diese geschlechtlichen Stadien der Parasiten, die in den Erythrozyten entstanden sind, wieder auf und der Zyklus beginnt von neuem. Und dadurch, dass das zyklisch passiert, hat man als infizierter Mensch auch zyklisch auftretende Symptome. Das beginnt mit so leichten grippeähnlichen Symptomen. Dann kommt eine gefühlte Kälte dazu, die sich immer wieder mit Fieber und Schwitzen abwechselt. Etwa je nach Art des Parasiten so alle 2 bis 3 Tage. Und das liegt eben daran, dass die Parasiten erstmal die Erythrozyten besetzen und sich dann eine Weile drin vermehren und dann die Erythrozyten zerstören, indem sie kaputt machen und dann wieder neue Erythrozyten befallen und so weiter und so fort.
Und das passiert auch synchronisiert quasi in allen Erythrozyten, die befallen sind, ähnlich? Also
ich weiß nicht, ob es synchronisiert passiert, aber es erfolgt zumindest zyklisch, weil die in den Erythrozyten eine ganze Weile brauchen, bis sie sich vermehrt haben. Und deswegen hat man halt immer diese zyklischen, also ne, Fieber irgendwie alle 3 Tage wechselt sich Fieber mit erheblichen Schüttelfrost und Kälte und so weiter ab. Super fies. Mhm. In ganz schweren Fällen können auch neurologische Symptome auftreten. Problematisch ist natürlich die Anämie, also die Blutarmut, die durch die Parasiten ausgelöst wird, der Mangel an roten Blutkörperchen. Diese Trümmer der roten Blutkörperchen werden abgebaut in der Milz. Dadurch vergrößert sich die Milz stark und kann auf umliegendes Gewebe drücken. Außerdem kann die Niere befallen werden und versagen. Lungenprobleme können auftreten bis hin zu Lungenödem, wodurch die Lunge dann versagen kann. Und diese Krankheit, die nicht selten zum Tod führt, heißt Malaria.
Jawohl. Die Anopheles-Mücke ist, glaube ich, auch eine der, also beziehungsweise das tödlichste Tier für den Menschen überhaupt, wenn man die Todeszahl so hochrechnet. Also nicht irgendwie
mehr
der
als eine
Tiger
Million
oder der weiße Hai, sondern eine kleine Mücke namens Anopheles.
Richtig, weil sie halt Plasmodien überträgt. Tatsächlich der beste Schutz vor Malaria ist, nicht in Gebiete zu reisen, in denen diese Parasiten übertragen werden kann. Wenn man aber doch in so einem Gebiet ist, dann ist der beste Schutz zu vermeiden, dass man von diesem Insekt gestochen wird. Mhm. Denn auch wenn es Medikamente gibt und früh erkannte Malariaerkrankungen relativ gut heilbar sind, impfen kann man sich dagegen nicht.
Nee, man kriegt da oft dann, oder also ich war mal in so einem Gebiet, das ist ein paar Jahre her, und da war es meistens so, dass man so prophylaktisch Antibiotika verschrieben bekommen hat, was man dann quasi während des ganzen Aufenthalts dort einnehmen sollte. Und das soll dazu führen, dass die sich eben schwerer einnisten, beziehungsweise halt dann gleich getötet werden. Und das ist halt aber natürlich, wie man sich vorstellen kann, wenn man so dauerhaft Antibiotika nimmt, aus ganz anderen Gründen auch wieder problematisch, weil es eben Nebenwirkungen hat in vielen Leuten. Also ich habe es gut vertragen, aber ja, also es ist einfach nicht wirklich leicht, gegen Malaria irgendwie Prävention zu betreiben. Und wie du sagst, die beste ist einfach nicht gestochen werden.
Nicht gestochen werden oder gar nicht erst dahin fliegen.
Ja.
Aber tatsächlich, es gibt durchaus auch Malariafälle, die in Deutschland auftreten. Besonders so bei Zootieren kommt das durchaus vor.
Ja, es gibt auch diesen ganz spannenden Effekt der Flughafenmalaria. Hast du das schon mal gehört?
Ja.
Genau, okay. Also das ist der Effekt, dass quasi in der Nähe von großen Flughäfen, zum Beispiel am Frankfurter Flughafen, vermehrt Malariafälle auftreten. Und das liegt einfach daran, dass Flugzeuge, die aus Ländern mit Malariabefall kommen, manchmal Mücken mitnehmen, unabsichtlich, und die dann eben quasi aus dem Flugzeug rausfliegen in Frankfurt, ein, zwei Menschen stechen und dann irgendwann verenden, weil das nicht ihr Klima ist. Aber diese bekommen dann unter
Umständen
Malaria.
Ja, und auch, weil sie sich
Malaria.
Hier nicht vermehren können. Ne?
Genau, genau, ja. Und dann hast du eben diese Ausbrüche in der Nähe von Flughäfen. Auch ganz verrückt.
Ich meine, das Schöne ist ja, also problematisch wäre es, wenn irgendwie eine größere Population von diesen Mücken eingeschleppt werden würde und da genügend männliche und weibliche Mücken unterwegs sind, die Population hier entsprechend stabilisieren können. Ne? Ich meine, wenn mal ab und zu so eine Mücke dabei ist, dann ist das zwar blöd für die Leute, die von dieser Mücke gestochen werden und dann an Malaria erkranken, insbesondere weil man vielleicht diese Malaria dann gar nicht so schnell erkennt, weil damit rechnet man ja hier nicht.
Ja, ja, genau, das ist das Gefährliche daran.
Aber zumindest würde die Mücke nicht auf Dauer hier leben können, weil das Klima, ich glaube, das Klima würde sogar passen für die Mücke, aber es sind halt keine Geschlechtspartner da, mit denen sie eine Population gründen könnte.
Naja, also gerade Südeuropa zum Beispiel war ja auch mal ein Malaria-Gebiet, Italien zum Beispiel.
Naja, und es gibt eine ganze Menge interessante Theorien, was man dagegen tun könnte. Eine Theorie wäre ja, da haben wir schon mal in der Folge, wo wir über Sex gesprochen haben, drüber geredet. Diese Wolbachia-Bakterien, die übrigens auch Parasiten sind, und die Geschlechter der Nachkommen von Organismen verändern können.
Ja,
die einzusetzen, um dafür zu sorgen, dass es nur noch ein Geschlecht von Anopheles-Mücken gibt, wodurch die Population früher oder später ausstirbt. Und wenn die Mücken nicht mehr die Plasmodien übertragen, dann ist halt Schluss mit Malaria, hofft man.
Das wäre die Theorie, genau.
Das wäre die Theorie. Leider ist Biologie ein bisschen komplexer als das.
Genau, genau, genau. Ja.
Na gut, Malaria. Weitere Parasiten des Menschen kommen aus so ziemlich allen Tiergruppen. Sogar Säugetiere sind da darunter. Zu nennen wäre hier der gemeine Vampir. Das ist eine Fledermausart, die das Blut anderer Säugetiere trinkt. Die findet man in Amerika vor allem und betroffen sind vor allem so Nutztiere, Rinder und Schafe und so weiter. Und aber auch der Mensch kann durchaus gebissen werden. Das Blöde ist, diese Fledermaus überträgt vor allem Krankheiten wie zum Beispiel Tollwut oder mal wieder Toxoplasma gondii. So, Clara, noch ein kleines schönes Faktenschnipsel zum Schluss.
Immer
hast du schon
damit.
Mal was von Penisfischen gehört?
Ja, sind das nicht die irgendwie, also ganz crazy, den Urinstrahl hochschwimmen können, wenn man ins Wasser pinkelt und sich dann irgendwie einnisten? War das?
Mhm.
Ja, okay.
Genau die. Die gibt's in Brasilien. Eigentlich heißen die dort Caneros. Wahrscheinlich habe ich das völlig falsch ausgesprochen. Auf Deutsch heißen diese Fische Harnröhrenwälse. Die sind je nach Art bis zu 17 Zentimeter lang. Die meisten so um die 2 bis 3 Zentimeter.
Ja.
Und die sind extremst schlank. Die haben hinter ihren eigenen Kiemen so Haken, mit denen sie sich an anderen größeren Fischen festhalten. Und in diesen anderen größeren Fischen, wenn die vorbeischwimmen, dann werden die verfolgt von diesen Harnröhrenwälsen und dann beißen sich die Harnröhrenwälse in den Kiemen der anderen Fische fest und bohren sich mit ganz feinen, nadelförmigen Zähnen in die Aorta der Fische.
Oh, okay.
Dadurch werden die vom Herzschlag der Wirtsfische versorgt mit Blut, sodass sich der Magen von ganz alleine füllt, ohne dass die wenigstens mal saugen oder sowas. Die müssen noch nicht mal saugen.
Nicht mal dazu haben sie den Anstand, selber zu saugen.
Und wenn die voll sind, dann sinken die einfach zu Boden, dann fallen die vom Wirtsfisch ab, sinken zu Boden und bleiben dort regungslos liegen, bis sie das Blut verdaut haben.
Wow.
Also gruselig.
Ja, total.
So, es gibt das Gerücht vor allem von der indigenen Bevölkerung dort, dass diese Fische von Harnen angezogen werden und sich demzufolge auch auf urinierende Säugetiere wie zum Beispiel den Menschen zubewegen.
Okay.
Und irgendwann sind sie dann an der Quelle dieses Harns angekommen und kriechen in den Penis und haken sich dort mit ihren Haken fest und kommen dann auch nicht mehr raus.
Und du sagst schon Gerücht. Ist das jetzt ein Gerücht oder stimmt es?
Naja, das Gerücht geht so, dass die dort dann nicht überleben können und sterben und rausoperiert werden müssen. Und das ist irgendwie noch gruseliger.
Ja. Aber.
Jetzt kommt so ein bisschen die Auflösung. Im Aquarium konnte laut Wikipedia nicht wirklich nachgewiesen werden, dass die Fische von Urin angelockt werden. Man geht eher davon aus, dass die ihre Wirtsfische, die sie eigentlich befallen, optisch einfach sehen und einfach den optisch sozusagen hinterher schwimmen. Urin hat sie im Aquarium nicht angelockt und bisher konnte auch kein einziger Fall wissenschaftlich belegt werden, bei dem das passiert ist. Also offenbar ist das wirklich nur eine Legende.
Uff, Gott sei Dank. Okay, also wir können weiterhin sorglos in brasilianische Seen urinieren.
Richtig. Und Gut. Ja, mit dieser etwas unangenehmen Vorstellung möchte ich diese vielleicht auch etwas unangenehme Folge beenden. Und ich hoffe zumindest, dass sich unsere Hörerinnen und Hörer jetzt ein kleines bisschen dazu ermutigt fühlen, nicht einfach in den Wald zu laufen und dort ungewaschene Beeren zu essen und vielleicht auch davon abzusehen, rohes Fleisch zu sich zu nehmen. Denn da könnten Parasiten drin sein und die werden dann zu unangenehmen Mitbewohnern. Und so soll die Folge auch heißen. Parasiten, die Biologie der unangenehmen Mitbewohner.
Sehr schön, Erik. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Es ist ungefähr genauso spannend, wie es unangenehm ist, möchte man sagen. Mhm. Also da gibt es ja wirklich nicht viel. Was ich ganz besonders toll finde, also in Anführungsstrichen toll, muss man bei dem Thema ja immer sagen, ist, wie krass spezifisch diese Anpassung da vonstatten geht und was für ein krasser Evolutionstreiber das einfach auch ist. Also ich habe es ja vorher schon mal ein bisschen erwähnt, diese Immunsystemverschaltung gibt es zum Beispiel auch und das ist halt, also ich erzähle es irgendwann mal ausführlich, aber Parasiten und vor allem Würmer sind ja eigentlich für den Großteil der Menschheitsgeschichte ein stetiger Begleiter gewesen und dass man daraus gehend halt entsprechende Anpassungen mitnimmt, ist irgendwie auch klar. Was ich ganz,
evolutionäres Wettrüsten und Koevolution ist natürlich ein wahnsinnig großer Treiber. Für Evolution brauchst du halt Selektionsdruck und Parasiten sind ganz hervorragend darin, Selektionsdruck auszuüben.
Druck aufzubauen, genau, ja. Mhm. Zu Malaria ist mir noch was eingefallen, was ich auch immer ganz spannend fand, weil da gibt's noch diesen lustigen Fall, wie ein eigentlicher Nachteil in manchen Umständen zu einem Vorteil wird. Und zwar geht es da um die Sichelzellanämie. Ich weiß nicht, ob du die Theorie schon mal gehört hast, aber
Ich kenne das und ich habe auch überlegt, ob ich das mit reinnehme in die Folge, aber ich habe mich dann dagegen entschieden, weil es sollte ja in erster Linie um die Parasiten und nicht um die Krankheiten gehen. Und wir nehmen ja jetzt schon auch schon eine Stunde und 25 Minuten auf. Das heißt,
das stimmt,
die Folge ist so lang genug.
Also dann erzähle ich es jetzt nicht nochmal.
Doch, erzähl es bitte. Ich habe es nur in meine Recherche nicht reingenommen. Weil wenn du das jetzt erzählst, bist du ja schuld, dass die Folge so lang ist.
Gut, also dann ganz schnell. So, der Punkt ist, bei der Sichelzellanämie hast du den Effekt, dass die roten Blutkörperchen quasi nicht mehr in diesem runden Format vorliegen, in dem sie funktionell sind, sondern in so einer sichelförmigen Konfiguration. Und in dieser Konfiguration können sie eben nicht so gut Sauerstoff und andere Dinge transportieren, weshalb das natürlich eigentlich schlecht ist. So, jetzt ist es aber so, dass man das entweder in einer dominanten Version haben kann, also wo dann quasi alle rote Blutkörperchen diese Form haben. Und das ist natürlich ganz, ganz schlecht. Es gibt aber auch Fälle, wo das rezessiv vorkommt und nur ein Teil der Blutkörperchen sichelförmig ist. Auch das ist natürlich schon schlecht, weil man natürlich entsprechend weniger Transportleistungen im Blut insgesamt hat, wenn die Hälfte der Erythrozyten ausfallen. Allerdings, für das Malaria, für das Plasmodium ist das auch relativ schlecht, weil entsprechend weniger Blutkörperchen zur Infektion da sind, was wiederum zu diesem lustigen Effekt führt, dass rezessive Sichelzellanämie-Patienten gegen den Malaria-Erreger ein bisschen widerstandsfähiger sind und einen Vorteil haben. Also da wird in ganz bestimmten Umständen ein Nachteil zum Vorteil. Und diese Sichelzellanämie ist auch deutlich häufiger, also insgesamt in der Bevölkerung, in Gebieten, wo die Malaria um sich greift. Und das ist so ein bisschen der Effekt. Und sowas finde ich auch immer wieder sehr spannend. Also wie sich sowas einfach entwickeln kann, ist toll.
Ist es nicht sogar so, dass die rezessiven Sichelzellanämie-Patienten immun sind? Komplett immun gegen Malaria?
Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Also ich glaube,
das im Kopf, aber ich bin mir auch nicht sicher.
Ich glaube nämlich nicht, dass sie komplett immun sind. Ich glaube, es ist einfach nur ein entscheidender Vorteil und für das Plasmodium ein entscheidender Nachteil. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Vielleicht sind sie auch komplett immun. Wir können auf jeden Fall festhalten, dass es diese Leute deutlich seltener oder überhaupt nicht von Malaria betroffen sind, ja.
Und das wäre ein deutlicher Selektionsvorteil, wenn man in Afrika wohnt. Allerdings ein Selektionsnachteil, wenn man Europäer ist zum Beispiel.
Genau. Also Umwelt spielt auch eine Rolle. Ja. Nee, also da gibt's, es gibt, wir könnten wahrscheinlich nochmal, wie du sagst, 20 Folgen darüber machen, weil all diese kleinen Aspekte super spannend sind. Wenn man sich auch, also
ja,
zum Beispiel Anpassung gegen bestimmte Parasiten anschaut, gegen Viren könnte man da zum Beispiel auch, wir haben ja schon geklärt, das sind nicht wirklich Parasiten, aber auch da gibt's richtig krasse evolutive Wettrüstvorgänge, wo sich Viren und Zellen so sehr aneinander angepasst haben, dass man einfach nur mit offener Kinnlade davor sitzen kann. Also
auch beim Brutparasitismus und allgemein dieses Thema bietet eigentlich so viel. Ich hätte auch gerne noch mehr über Toxoplasma gondii erzählt, so ein paar Studien vorgestellt und so. Aber das ist halt schwierig, wenn man so eine Grundlagenfolge machen möchte. Und irgendwie mache ich ständig Grundlagenfolgen.
Ja, du machst sehr viele Grundlagenfolgen, das stimmt. Das ist ja auch irgendwie gut, weil wir dann später drauf aufbauen können. Mir geht's immer so, dass ich dann während deiner Grundlagenfolgen die drei Aufbauthemen im Kopf habe oder mehr.
Sehr gut, die machst du dann, genau.
Die ich dann irgendwann nachreichen werde, genau. Die sind dann aber zeitlich wahrscheinlich ein bisschen versetzt. Vielleicht können wir irgendwann mal so ein so eine Reihenfolge festlegen für die Folgen, die wir so machen, dass man dann immer die Grundlagen und die Aufbaufolgen nacheinander hören kann. Und
das stimmt.
Ja, so ein Netzwerk quasi.
Cool.
Eine Ringvorlesung Biophon. Jetzt geht's ein bisschen mit uns durch.
Das wäre aber ein bisschen größenwahnsinnig.
Ein bisschen, ja. Also vielleicht, hoffentlich liegt das nicht an der Toxoplasmose, sondern einfach nur daran, dass wir glauben, dass dieser Podcast noch ein bisschen trägt und ein paar Jahre uns begleiten wird, hoffentlich.
Richtig. Hast du denn eine Idee, wie unsere Hörerinnen und Hörer dazu beitragen könnten, dass dieser Podcast noch ein bisschen weiter besteht?
Ja, also sie könnten erstmal natürlich dazu beitragen, indem sie uns sagen, wie toll sie uns finden.
Na, bitte tut das.
Weil wir uns dann motiviert fühlen, weiterzumachen. Nein, also ihr könnt uns das natürlich gerne sagen. Ihr dürft euch aber auch gerne kritisch äußern. Ihr dürft auch gerne Wünsche vorbringen und ihr dürft uns gerne Themen vorschlagen, wenn ihr denn Dinge habt, über die Erik zum Beispiel mal eine Grundlagenfolge machen soll oder einfach andere spannende Aspekte, die ihr gerne mal von uns erklärt haben möchtet. Und das könnt ihr tun, indem ihr euch mit uns in Verbindung setzt, zum Beispiel über unsere E-Mail-Adresse, die lautet info@biophon-podcast.de. Ihr könnt uns auch auf Instagram kontaktieren, da sind wir zu finden unter biophon.podcast. Auch auf Twitter sind wir unterwegs, da heißen wir Biophon Podcast. Und ich denke, das war's. Ihr könnt natürlich auch diesen Podcast selbst hören, auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt. Wir sind auch zum Beispiel auf Apple Podcasts, da kann man uns auch bewerten und uns eine Sternanzahl hinterlassen, die ihr angemessen findet. Wir sind seit neuestem auch auf Panoptikum.io zu finden, wo man auch Podcast-Bewertungen hinterlassen kann. Und über all diese Kontaktaufnahmen, über all diese Kanäle werden wir uns natürlich sehr, sehr freuen.
Genau. Und jetzt bist du eigentlich dran mit irgendeinem super Witz, der in das Ende dieser Folge einleitet.
Also super ist hier ja sowieso immer in Anführungsstrichen zu setzen, wenn es vor dem Wort Witz gesagt wird. Aber also es hat sich mal wieder sowas in meinem Ohr festgehakt, möchte man meinen. Und
Ohrwurm, ein parasitischer Ohrwurm.
Ein parasitärer Ohrwurm, der immer länger und vor allem immer lauter wird und meine Fähigkeiten als Wirt irgendetwas anderes zu hören als diese parasitäre Melodie doch stark beeinträchtigt. Und weil ich mich jetzt um diesen Ohrwurm kümmern muss, denke ich, dass wir die Folge mit dem Jingle beenden und uns verabschieden von euch. Euch danken fürs Zuhören und hoffen, dass wir uns wieder hören in der nächsten Folge. Bis dahin, gehabt euch wohl und auf bald.
Vielen Dank und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Ciao.